Ja, wir sind dann beide da gestanden und der Bundespräsident auch und haben den Kopf eigentlich irgendwie geschüttelt und mir ist irgendwie dann schon so bewusst worden, okay, du übernimmst in den schwierigsten Zeiten vermutlich für unsere Republik jetzt Verantwortung. Ja.
Frühstück mit Bier.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute in einem wunderschönen, idyllischen Vierkanter, kann man sagen, oder?
Ja, in Walding, wo sie zu Hause ist, wo der Papa Bürgermeister ist und wo, wenn man draußen sitzt, man merkt, dass die Welt noch in Ordnung ist.
Ja, die Erdbeeren vom Nachbarn geflattert, die frischen.
Den Bauernkropfen haben wir gekriegt, den hat es gerade noch vom letzten Event mitgenommen, der ist sogar noch warm, ganz frisch. Und wir sind froh, dass es sich heute sogar am Sonntag Zeit nimmt für uns. Staatssekretärin Claudia Plackholm.
Hallo Claudia.
Grüß dich, hallo.
Grüß dich Claudia. Wo warst du denn vorher? Wo hast du den Bauernkropfen mitgenommen?
Ich war jetzt gerade bei der Biomasse-Heizwerksegnung in Walding.
Bei der Biomasse-Heizwerksegnung.
Und du hast sogar am Sonntag Termine, das ist ganz normal. Wir sitzen jetzt am Sonntag bei dir daheim in der Laube und es ist ganz normal, dass man als Politikerin auch am Sonntag Termine hat, oder?
Ja, Gott sei Dank wieder. Jetzt haben wir es jetzt 2 Jahre lang nicht gehabt und ich muss sagen, auch wenn sich das relativ unspektakulär anhört, Biomasse, Heizwerksegnung, genau diese Dinge, die geben wir mal irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes auch Kraft.
Ist euch ein Haus auch angeschlossen da?
Nein, leider nicht. Da sind wir zu sehr in der Peripherie heraus. Okay. Aber wir machen auch unsere Energieversorgung autark und regional.
Dann apropos sagen, Energieversorgung.
Ja, versorgen wir uns auch mit etwas Energie.
Ah, wunderbares Kaiserbier.
Kaiserbier habe ich nicht mehr getrunken.
Und ist kalt und gut und es hat ja heute 34 Grad. Da kann man so ein Bierchen schon mal trinken. Wie ist das bei dir als Politikerin, Claudia? Trinkst du oft mal ein Bier bei so Empfängen?
Prost, Prost.
Prost.
Bei der Biomasse-Heizkraft-Eröffnung.
Ja, genau. Ja, kommt schon oft dazu. Also jetzt gerade, wo die Termine draußen wieder mehr werden, Abendtermine natürlich auch. War gestern mit der Landjugend Niederösterreich zum Beispiel unterwegs.
Es
geht auch da wie in jedem anderen.
Wer sich jetzt denkt, die Erde bebt, das war der Nachbar, der mit der Pinkelmaschine vorbeigefahren ist.
Mit der Pinkelpresse,
ja. Pinkelpresse, ja.
Da merkt man halt die Profis.
Ja. Also Bier gehört als Politikerin schon irgendwie auch dazu. Und als Musikantin bist du auch.
Ja, vor allem gehört es unterwegs sein dazu. Mhm. Und ja, es ist wie in jedem anderen Job auch, hin und wieder trinkt man einmal ein Afterwork.
Jetzt sitzen wir da eben im wunderschönen, beschaulichen Walding. Wie fern hast du Walding mitgenommen nach Wien? Wie sehr spielt das eine Rolle, der Herkunft?
Ja, schon sehr. Also zu mir haben die Leute gesagt, wie ich nach Wien gegangen bin als Abgeordnete vor 4,5 Jahren, verstehe ich ja nicht, wenn du nach Wien gehst, gell? Und komm recht oft heim, lass die sehen daheim, weil dann sagen wir da, was wir halten von dem, was gemacht wird. Und umgekehrt ist es ja wichtig als Politikerin, dass du heimkommst, auch um die Dinge an den Mann, an die Frau zu bringen, die du in Wien beschließt. Und ja, ich habe mir schon sehr viel Walding mitgenommen. Das fängt bei der Karten von Walding an, die in meinem Büro im Bundeskanzleramt hängt.
Landkarten,
ja.
Cool. Wie viele Straßen sind da leicht drauf?
Unglaublich viel. Du wirst das nicht glauben, aber wir sind da wirklich sehr in der Peripherie von Walding, da gibt es noch mehr zum Sehen. Nein, aber auch so Erinnerungen an meine Vereine daheim in Walding, das ist in erster Linie Musi, die mich auch nach wie vor enorm, ja, irgendwo immer zurückholt auch. Und ich sage immer so, andere Leute machen Sport als Ausgleich und bei mir ist es halt am Freitag auf die Nacht Marschprobe, jetzt gerade aktuell, nachdem wir jetzt dann bald Bezirksmusikfest da haben, das mich quasi ein bisschen ausgleicht.
Hat sich da im Zusammenleben, im örtlichen Zusammenleben oder auch bei der Musi, was geändert, seit du in die Spitzenpolitik und in die Bundespolitik gekommen bist, sind die Leute irgendwie respektvoller oder trauen sie sich nicht mehr alles sagen zu dir oder sagst du, nein, die behandeln mich immer nur so wie die Claudia vor 6, 7 Jahren?
Na, Gott sei Dank hat sich da nichts verändert, das ist mir aber auch wichtig, also es ist nach wie vor alles beim Alten, ich spiele nach wie vor dritte Posaune und nicht erste Posaune. Liegt vielleicht an der Qualität meines musikalischen Talents, aber nein, es ist Gott sei Dank alles beim Alten und darum fühle ich mich da so daheim und komme auch gern heim und da sagen die Leute ehrlich die Meinung und das ist eigentlich das Wichtigste, dass du nach der Musikprobe am Freitag einen klaren Auftrag hast und mit dem gehst du wieder nach Wien, weil wenn es irgendwann einmal so weit sein sollte, dass die Leute nicht mehr ehrlich sind zu dir, dann muss man sich eh wieder das richtige Umfeld suchen.
Das haben die Medien ja, glaube ich, auch mal ein bisschen kritisiert, dass du quasi ja nach Wien studieren gegangen bist und dann auch wieder zurückgekommen bist nach Linz, beziehungsweise dann die in Linz inskribiert hast.
Der Gust Wöginger hat ja gesagt, schick mir es nicht nach Wien studieren, sonst kommen wir aus Gerne wieder haben, oder?
Ja, darum, ich bin rechtzeitig dass das nicht passiert.
Aber wie ist da die Kontroverse mit Wien? Du hast trotzdem eine WG in Wien mit deinem Bruder, lebst da in Wien. Wie wichtig oder Wie wichtig ist Wien, wie wichtig ist Walding, kann man das sagen?
Ja, Wien ist immer mein Arbeitsort sozusagen in die letzten Jahre auch geworden. Aber ich konnte mir es dort niemals vorstellen, dauerhaft zu leben. Also das ist schon ganz klar. Wenn ich von daheim rede, dann rede ich von Walding. Dann rede ich wirklich da von meinem Elternhaus, dort wo ich aufgewachsen bin, dort wo meine Freien sind. Ja, und Wien ist halt Wien, ist mein Arbeitsort. Ich bin ja 5 bis 6 Tage die Woche bin ich wirklich durchgehend in Wien. Aber umso schöner ist dann heimkommen.
Aber kann man sich als Spitzenpolitiker überhaupt quasi wieder aus Wien entfernen? Oder alle, ja, da gibt's ja diese Wien-Bubble, von der oft geredet wird auch. Nicht nur bei Politikern, auch bei Schauspielern und bei alle in der Medienbranche und Co. Kannst ja eigentlich nur was gelten, wenn du in Wien bist. Oder siehst du das anders?
Ich glaube, das Wichtigste ist als Politikerinnen und Politiker, dass man gerade eben nicht durchgehend Zeit in Wien verbringt. Ich sage immer so, im Büro alleine wirst du auch nicht gescheiter. Darum musst du so oft wie möglich auch heimkommen, dass du ein Gespür kriegst für das, was die Leute wirklich bewegt, was die Themen draußen sind, weil sonst, wenn du theoretisch nur in Wien bleibst, musst du alles glauben, was in der Zeitung steht und was in die sozialen Medien geschrieben wird. Und darum ist mir jetzt Gott sei Dank nach 2 Jahren Unterbrechung durch Corona auch extrem wichtig, dass ich wieder rauskomme. Und ja, ich war vorher am Vormittag auch bei 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Eschelberg und auch gestern den ganzen Tag im Waldviertel zum Beispiel unterwegs. Es ist auch das Schönste, muss ich sagen, dieses viele unterwegs sein, weil es einem Kraft auch gibt. Das hört sich zwar irgendwie absurd an, wenn man viel unterwegs ist. Natürlich werden da die Nächte relativ kurz, aber es ist auch genau das, was einem antreibt, weil man genau mit den Leuten zum Tun hat, für die man sich auch einsetzt.
So ein bisschen dieser Tourmodus, den kennen wir eh auch ein bisschen. Bei wie vielen Vereine bist denn du dabei?
Boah, ich konnte es jetzt gar nicht so ad hoc aufzählen, aber es hat bei mir angefangen mit der Jungschau über das Ministrieren, dann ist einmal die Schülervertretung, Landjugend, Musi dazugekommen und dann ist Richtung junge ÖVP eigentlich bei mir gegangen.
Ja, du hast es ja schon gesagt und Landesschulsprecherin, UHS, Landesobfrau, dann JVP, Landesobfrau in Oberösterreich, dann Bundesobfrau und jetzt Staatssekretärin. Das könnte man eigentlich als Traumkarriere bis jetzt bezeichnen, oder?
Ist die Frage, was man vorhat.
Was hast du denn vor?
Ich frage, ob du vorbereitet bist. ich habe tatsächlich keinen Plan gehabt, also so in der Hinsicht. Ich habe das nie irgendwie eine Karriereplanung gehabt und gesagt, okay, das will ich als nächstes machen. Mir ist immer wichtig, das, was ich auch umsetzen kann. Wenn man nur tatsächlich was weiterbringen kann, wenn man zu 100% sich auf die Dinge auch konzentriert, die man weiterbringen will für die Leute, für die jungen Leute in meinem Fall oder für die Jugend, die am Land aufgewachsen ist oder für Schülerinnen und Schüler, wie es in der Schülervertretung ganz einfach auch war. Und da bin ich wie viele andere junge Leute auch, dass ich jetzt nicht den genauen Plan auch habe und mich darauf konzentriere, was ich tatsächlich weiterbringen kann.
Was möchtest du umsetzen? Was gehört denn deiner Meinung nach oder was sind 3 Sachen, die sofort umgesetzt gehörten, wenn es nach dir ging?
Also ganz aktuell ist für mich das Thema Wohnen für junge Leute. Ich glaube, das spürt eh jeder Tag täglich. Und auch wenn ich mich in meinem Freundeskreis umhöre, wo jetzt gerade ein paar sind, die gemeinsam sich eine Wohnung jetzt zum ersten Mal nehmen, von daheim ausziehen, dass das einfach enorm teuer geworden ist. Nicht jetzt nur wegen der Inflation, auch die letzten Jahre sind einfach die Preise enorm gestiegen. Und mir ist wichtig, dass wir da auch politisch die richtigen Maßnahmen setzen. Und da gehört für mich zum Beispiel die Senkung der Nebengebühren aufs erste Eigenheim auch dazu. Da arbeite ich gerade mit unserem Finanzminister auch dran und hoffe, dass wir da bald was weiterbringen können.
Ja, da würde eigentlich keiner was dagegen haben, auch die anderen Parteien nicht, oder? Also, oder schon?
Nein, ich sage, es soll was Schlimmeres passieren, als wie dass mehr Parteien dafür sind. Ja. Und man muss halt immer die richtigen Allianzen dann auch schmieden, dass man eine Mehrheit dann schlussendlich auch im Parlament hat, wo dann die Gesetze beschlossen werden. Aber das ist was gerade zu den richtigen Entlastungsmaßnahmen jetzt auch dazugehört.
Es heißt ja oft immer ja, aber dann für die anderen, oder?
Oft ist das Ziel das Gleiche, nur der Weg dorthin ist unterschiedlich. Also das ist was, das habe ich die letzten Jahre im Parlament schon sehr schnell gelernt. Aber ich versuche mir da auch immer ein bisschen so diesen Pragmatismus und den Hausverstand ein bisschen von daheim mitzunehmen. Durch die letzten 6 Jahre im Gemeinderat, wo es bei uns auch, ja, 4 verschiedene Fraktionen gibt, wo es freies Spiel der Kräfte die letzten Jahre auch immer auf der Tagesordnung gestanden ist. Das ist genau das, was wir in der Politik auch brauchen, wo einfach die Sache im Vordergrund stehen soll und nichts anderes.
Wird das Umsetzen von der Landespolitik oder von der Gemeindepolitik zur Bundespolitik hin immer schwieriger? Also würdest du sagen, ist das immer challenginger, dass ich dann auch Dinge wirklich umsetzen kann, die was man vornimmt?
Also es ist definitiv herausfordernder auf Bundesebene, dass man die Sachen am Boden
challenginger.
Bringt.
Challenging.
Wie wir im Mühviertel so schön sagen.
Hey, ich wohne zwar im Mühviertel, aber ich bin immer nur in Viertel. Ja,
den kriegt man nicht aus.
Nein, es
wird schwieriger.
Es ist sicher schwieriger, gerade im Vergleich zum Gemeinderat. Also für mich war es immer die letzten 6 Jahre, wo ich wirklich aktive Gemeinderätin war, immer so, dass ich am Donnerstag Gemeinderatssitzung gehabt habe, am Freitag dann in der Musi-Pro-Post spätestens die ersten Rückmeldungen gekriegt oder am Sportplatz oder egal wo du unterwegs warst. Und da hast du halt viel so Sachthemen, da geht es um Straßenbeleuchtung, da geht es um Kinderbetreuung, da geht es um das richtige Sommerferienangebot, da geht es um Freizeitaktivitäten, da geht es um Vereinswesen, wie es halt bei uns im Land auch ist. Und da kannst du die Dinge viel, viel schneller am Boden bringen. In Wien musst du halt immer dran arbeiten, dir Mehrheiten suchen, ganz einfach auch. Allianzen schmieden, das gehört natürlich auch dazu. Und oft bringst du was weiter und die Dinge sind dann oft so selbstverständlich, dass dann eh wenig drüber geredet wird und wenig drüber berichtet wird. Das ist leider dann die Kehrseite.
Mal bei dem Bild, das viele von der Politik haben, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass irgendjemand unter den unterschiedlichen Parteien gemeinsam Allianzen schließt und was bestimmt, weil so wie das Bild jetzt nach außen von der Politik ist, rauft ihr ja eigentlich mehr, als was miteinander redet. Aber man muss ja trotzdem mit den anderen Parteien dann irgendwie kooperieren. Wie hast du da das Verhältnis gefunden zu den anderen Parteien?
Also gerade als Abgeordnete habe ich das natürlich hautnah immer mitgekriegt, wann quasi zwischen den Clubs auch immer die Abstimmungen stattgefunden haben. Ich war jetzt 4 Jahre lang Jugendsprecherin im Parlament und das war immer für mich der beste Beweis dafür, dass irgendwie Sachpolitik auch funktioniert. Weil bei den Jugendsprechern, das war ein bisschen, sage ich mal, ja, zielbewusster, die ganze Ausrichtung. Und da haben wir oft 5 Parteienanträge zusammengebracht. Man ist eh selbstverständlich, dass die Regierungsfraktionen an einem Strang ziehen und genau das, was im Regierungsprogramm drinnen steht, haben wir auch umsetzen wollen. Aber dass wir auch mit den Oppositionsparteien gemeinsam Anträge durchgebracht haben, gerade punkto Jugendpolitik, darum finde ich es ja auch irgendwo schön, dass die Jugend da als gutes Beispiel vorangeht, ist uns schon einiges gelungen. Ich denke an die Erhöhung der Zuverdienstgrenze für berufstätige Studierende. Macht sich wahnsinnig bürokratisch an, geht darum, dass Studenten mehr dazu verdienen können, ohne dass sie Familienbeihilfe und Studierendenbeihilfe verlieren. Mhm. Und das waren Dinge, die habe ich damals ins Koalitionsprogramm, ins Regierungsprogramm einverhandelt. Und die haben wir Gott sei Dank alle Parteien miteinander umgesetzt. Und das ist irgendwo schön, wenn man auch von solchen Erfolgen immer wieder berichten kann.
Knüpft man da mit speziellen Personen dann? Also, dass man sagt, okay, mit denen verstehe ich mich ein bisschen besser, mit denen haue ich mich ein bisschen auf den Backerl. Gibt es da von jeder Partei, wenn du sagst, das ist der Erste, den ich anrufe?
Gibt natürlich Leute, mit denen man besser kann. Und gerade wir Jungen haben, wenn ich es nur von der Zeit im Parlament da erzählen kann, hat es oft so dieses Netzwerk der jungen Abgeordneten gegeben. Wir haben das dann einmal ein bisschen ausgeweitet auf unter 40, weil manche sonst ausgefallen waren. Aber das war auch fraktionsübergreifend immer eine sehr wertschätzende Zusammenarbeit und auch jetzt in der Regierung. Wir sind ein irrsinnig junges Team im Vergleich zu Vorgängerregierungen, ein sehr ausgewogenes Team, was Männer, Frauen betrifft und jeder halt so sehr unterschiedliche Perspektive auch einbringt und nur dann kannst du die besten Dinge auch weiterbringen. Also so dieses Bild von Politik machen nur Männer über 50, das ist schon lang vorbei, Gott sei Dank in Österreich und das macht es genauso schön, auch das Arbeiten, weil halt jeder seine eigene Perspektive einbringt, einen ganz unterschiedlichen Background auch hat und nur wenn du vorher die Dinge ordentlich ausdiskutierst, kannst du da die besten Dinge auch weiterbringen.
Wie viel Prozent ist da Show? Weil oft ist ja zumindest in öffentlichen Debatten dann so, dass sie die voll fetzen und hinter der Kamera geben sie sich dann wieder die Hand oder ist das alles ehrlich oder ernst?
Ja, ich sage, Politik und gerade das Parlament, das ist ja der Ort der Diskussion. Da gehört irgendwie zur Sache auch dazu, dass man diskutiert miteinander und jeder nochmal seinen Standpunkt auch präsentiert. Aber ich habe es selber erlebt, in Ausschusssitzungen geht es dann oft viel einhelliger über die Bühne. Weil der Weg dann oft klar ist.
Aber ist das notwendig, dass man sich da öffentlich so fetzt?
Also das, was nicht notwendig ist, sind dann Untergriffigkeiten und persönliche Angriffe, das halte ich für absolut entbehrlich und wichtiger ist mir, dass wir eben die Dinge auch weiterbringen können. Wir haben eine ordentliche To-Do-Listen, wir haben ein riesiges Regierungsprogramm vor 2,5 Jahren miteinander gemacht. Wir sind jetzt genau bei der Halbzeit der Regierungsperiode und da sind noch einige offene To-Dos und für mich ist immer wichtig, mich auf die Sacharbeit dann auch zu konzentrieren und dass wir die Dinge weiterbringen.
Und wie viel Arbeitszeit, so auch vielleicht im Prozent, steckst du dann in so inhaltliche Arbeit, die Umsetzung des Parteiprogramms, Dinge umsetzen, die schon irgendwann einmal beschlossen worden sind oder die im Parteiprogramm drinstehen? Und wie viel verbringst du mit Termine, mit neuen Themen, mit irgendwas, was gerade daherkommt?
Kommunikation, Eröffnungen.
Kommunikation, ja.
Boah, das ist beschreibt eigentlich einen Tagesablauf relativ gut.
Okay.
Also es beginnt mit Tagespolitik, wie bei vielen anderen, leider auch, dass man sich informiert, was tut sich gerade heute, was ist in den letzten Stunden passiert, wenn man in der Früh munter wird, mit Telefonaten, Regierungsvorbesprechungen, dann der Ministerrat jede Woche, Parlamentssitzungen, Bundesrat, Nationalrat, Ausschüsse. Das ist so ein bisschen die bürokratische Arbeit, die in Wien ganz einfach auch dazu gehört. Und dann ist mir immer wichtig, mich mit möglichst viel Experten zu treffen. Und im Jugendbereich sind die Experten Jugendliche selbst. Also über Jugendorganisationen, über unterschiedlichste Interessensvertretungen schaue ich, dass ich quasi direkt auch mitkriege, was die Themen sind, die junge Leute beschäftigen. Unser Regierungsprogramm müssen wir halt nebenbei auch noch umsetzen. Und Gott sei Dank gelingt uns da immer einiges.
Du bist ja Studentin offiziell noch. Wie viele Stunden studierst und wie viele Stunden arbeitest? Was würdest du sagen, was ist so ein Wochenpensum ungefähr, ein normales an Wochenstunden, was du
hast? Also studieren tue ich seit 2,5 Jahren de facto nimmer.
Okay.
Ich habe vor 2,5 Jahren die schriftliche Diplomprüfung, die 5-stündige, gemacht an der JKU. Mhm. Mir geht jetzt nur mehr die Diplomarbeit ab.
Das wird
jetzt dann einmal in einem ruhigen Sommer vielleicht einmal zum Schreiben werden. Dann ist die Sache auch endlich erledigt.
Ghostwriter oder wie nennt man das?
Nein. Das ist
gefährlich bei Politikern.
Ist eher undankbar. Aber wenn man es so schließt, dann arbeite ich eigentlich Vollzeit.
Das heißt aber was würdest du sagen, wie viele Wochenstunden schaffst? Also
ich zähle es nie zusammen, weil auch so Dinge an einem Wochenende, ich war zur Biomasse-Heizwerkeröffnung und Segnung gefahren, wenn ich nicht Politikerin war.
Die Grenze ist fließend sozusagen.
Die Grenze ist extrem fließend.
Zwei Tagespart war ohne Mikrofone heute zu dir gekommen.
Ich hoffe, dass sie auch ohne Mikrofon zu mir heute zu dir gekommen war.
Gern, nächste Woche wieder. Ja.
Aber das heißt, du kommst schon deutlich über die Standard 40 Stunden drüber, die man normalerweise so hat.
Ja, definitiv. Aber es ist gerade das Schöne und das, so wie ich eingangs auch gesagt, das, was mich antreibt, irgendwo dieses draußen sein, unterwegs sein. Und ja, gehört auch im Sommer dazu, auch wenn es oft belächelt wird, wenn man das im Winter nicht erzählt, dass man zum Zeltfest geht oder zu Vereinsveranstaltungen. Mhm. Weil gerade das ist die letzten 2 Jahre immens angegangen und das gehört wieder zurück.
Vor allem, die können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie ein Zeltfest heutzutage ausschaut. Ich meine, das sind ja zum Teil 2.000-3.000 Leute, die fetteste Technik. Also das ist ja schon, weiß ich nicht, wie ein Festival zum Teil.
Mhm. Ja. Ich kann mich da nur an Diskussionen erinnern, wie die Corona-Pandemie angefangen hat im Frühling 2020 und mich dann auch ein paar Vereine kontaktiert haben. Sie hätten jetzt im April Vereinsjubiläum, 3 Tage Zeltfest und wie es jetzt dauern sollen, wie lange dieser Lockdown da jetzt dauert und ob es schon alles anbestellen sollen. Und dann habe ich die auch in die Ministerien nachgerufen und nachgefragt und da war dann von einem Wiener Beamten eher so die Rückmeldung, naja, können Sie das Zelt weggelassen, weil dann war es Freiluft, dann können Sie doppelt so viel Leute reinlassen. Sag ich, naja, das heißt halt Zelt für die Veranstaltung. Also der Name ist Programm. Das gehört dann schon dazu. Ein bisschen diesen Pragmatismus und ein bisschen den Blick für die Praxis, der schon oft nicht.
Claudia, du bist ja 27 jetzt, du bist ja doch sogar jünger wie wir um einiges.
Sagt man auch, würde ich sagen.
Ja, Gott sei Dank. Wie ist das gewesen? Wie du angelobt worden bist? Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, was da gefühlsmäßig auch in dir losgegangen ist. Das Mädel vom Land da aus dem beschaulichen Walding und dann wird man plötzlich angelobt zur Nationalratsabgeordneten und dann auch noch zur Staatssekretärin. Wie, beschreib einmal, wie war das gefühlsmäßig? Hat man da auch dann irgendwie das Gefühl, jetzt arbeitet man für die Leute, jetzt ändert sich da auch was in deinem Arbeiten, in deinem Denken, in deiner Gefühlswelt?
Nee, es ist ja voll überraschend für mich auch dahergekommen im vergangenen Dezember. Ich bin nach der ZIP 2 um 10:30 angerufen worden von Karl Nehammer.
Vor ihm selber.
Er braucht eine Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, die auch die Jugendagenten mitmacht und da passt er die ideal und ob ich mir das vorstellen kann, ob ich das mache. Und dann habe ich die.
Aber das heißt, du hast vorher da noch nie eigentlich auch groß dran gedacht oder das war auch nicht klar, dass du da im Rennen bist oder so? Sondern
nein, nachdem das ja komplett überraschend daherkommen ist, die Regierungsumbildung im Dezember, ist das nie zur Debatte gestanden und ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht und dann kommt halt das mitten in der Nacht das Angebot. Dann fällt dem jetzt erst die Lade runter. Dann habe ich gesagt, Karl, wie lange habe ich Zeit? Naja, in einer Stunde sollte man schon Bescheid geben.
Boah.
Und dann sitzt du in der Stunde da und redest mit deinem engsten Umfeld, ob das schon so gescheit ist. Mhm. Natürlich fragt man sich auch, naja, wie ist das in Zeiten wie diesen, wo Lockdown herrscht, wo ja auch irgendwo der Krieg in der Ukraine schon ein bisschen spürbar war, wo die Demonstrationen gerade am Höhepunkt waren, jeden Samstag, gerade in Wien am Heldenplatz, und man das hautnah mitgekriegt hat als Politikerin, als Politiker. Wie ist das in Zeiten wie diesen, nur mit mehr Verantwortung auch zum Übernehmen? Und natürlich denkt man sich, naja, einfacher war es, wenn ich jetzt Nein sagen darf.
Mhm.
Und dann habe ich am Samstag vor der Angelobung auch noch einen Vier-Augen-Termin mit dem Bundespräsidenten gehabt, hinter der berühmt-berüchtigten Tapetentür.
Was ist da drin?
Das Büro vom Bundespräsidenten. Büro vom Bundespräsidenten, und es war im Dezember, es war statt die Bauernkropfen, wie wir es heute am Tisch stehen haben, ist ein Keksteller da gestanden, und wir haben halt dann wirklich eine Stunde quasi Bewerbungsgespräch gehabt, weil nach diesem Gespräch hat er dann entschieden, ob er mich angelobt oder nicht.
Was hat er da für Fragen gestellt?
Ja, er wollte mich einfach kennenlernen und ein Gespür für mich kriegen, und was für mich einfach so bezeichnend war, wir sind reingekommen, es war Samstag zu Mittag, dieser Termin, und es waren gerade die Demonstrationen massiv am Höhepunkt. Also es war rund um die Hofburg, rund um die Präsidentschaftskanzlei massiver Polizeischutz, und dann sind wir beim Bundespräsidenten im Büro gestanden und haben beim Fenster ausgeschaut am Höllenplatz, und dann stehen da Hunderte, Tausende von Menschen mit die Schüler, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Und ja, wir sind dann beide da gestanden und der Bundespräsident da, und haben den Kopf eigentlich irgendwie geschüttelt, und mir ist irgendwie dann schon so bewusst geworden, okay, du übernimmst in den schwierigsten Zeiten vermutlich für unsere Republik jetzt Verantwortung, ja. Und genauso war es bei der Angelobung dann tatsächlich zwei Tage später auch. Also wir sind, es war ja ganz im kleinen Rahmen die Angelobung, also auch kaum Gäste mit dabei gewesen, unter Corona-Bedingungen das Ganze durchgeführt, und wir sind da wie die Trauben quasi vom Bundeskanzleramt in die Präsidentschaftskanzlei gegangen, und ja, rundherum Demonstrationen. Und das ist echt, ja, es wird einem schon ein bisschen anders, wenn man das Ganze so gespürt und hautnah erlebt, aber umso wichtiger, glaube ich, dass man es auch macht. Wenn es einfach war, braucht es uns nicht.
Was haben da deine Ängsten gesagt? Wie ist das?
Deine Eltern vor allem?
War irgendwer dagegen? Oder?
Nee, ja, man weiß ja dann eh, wenn man fragen soll, wer einen bestärkt hat ja nicht. In dieser Nacht. Also, Mama habe ich nicht angerufen.
Echt, hast du es nicht angerufen? Das heißt, aber, Mama hat es erfahren, wie es schon fix war. Dass
ja, die ist halt beim Papa nebenbei gesessen. Ja. Okay. Die hätte eh schon geschlafen nach der ZIP2, aber ja.
Der Papa ist ja Bürgermeister, oder? Hat dir das auch angetrieben, dass du das gesehen hast, wie das ist für ihn, dass das recht eine coole Geschichte ist in der Politik?
Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Also angefangen hat es bei mir vor ziemlich genau 10 Jahren, mit 16, 17 Jahren, wie ich in der Schülervertretung eingestiegen bin. Und ich weiß noch genau, ich bin von der Schule heimgekommen und habe gesagt, hey, übrigens, hab mich jetzt zur Schulsprecherin aufstellen lassen, bin auch gewählt worden. Und dann war sie ja so die Rückmeldung, naja, willst du das wirklich antun? Weißt du, wie hart schon Kommunalpolitik alleine ist? Und sag ich, geh, tatsächlich nicht ab, ich bin ja nur Schulsprecherin und Schulfest organisieren und ein bisschen die Schülerschaft vor der Lehrerschaft vertreten und Schulgemeinschaftsausschusssitzungen, Schülerparlamente und diese Sachen, da lerne ich ja extrem viel. Und so habe ich dann irgendwie meine Leitern auf der Seite gehabt. Aber ja.
Die wollten die eher warnen davor.
Die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten, vor allem dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann im Matura ja extrem viele Fehlstunden gesammelt habe, als Landesschulsprecherin, und dann einmal ja eine Frühwarnung im Haus gestanden ist. Aber ich habe immer dann besänftigt und habe gesagt, alles, was ich jetzt durch Schülervertretung oder auch durch Engagement in Vereinen lerne, dafür gibt es kein Schulfach. Das kannst alles nur Learning by Doing machen.
Der Papa hat es verstanden, Mama nicht so, oder?
Ja, sie unterstützen mich bei allem massiv, aber ja, irgendwo war trotzdem damals eine Schulsprecherin, und das ist eigentlich das bezeichnendste Erlebnis gewesen. Naja, willst du das wirklich antun?
Wird dann bei euch am Sonntag, wenn nicht gerade 2 Tagespart da ist, auch am Küchentisch einmal über Politik diskutiert, oder sagst du, hey, warte mal, wenn ich heimkomme, dann will ich mir einfach nichts mehr davon hören?
Eigentlich schon, ja. Aber viel über Kommunalpolitik, ganz einfach auch. Was sie bei uns in der Gemeinde tut, was sie rundherum tut. Aber es sind dann Gott sei Dank meine Geschwister, meine Nichten und Neffen dann diejenigen, die dann auch sagen, so, jetzt ist einmal genug. Jetzt lassen wir ihn Sonntag sein.
Und hast du da öfter konträre Ansichten zum Papa, also wo man merkt den Generationenunterschied sozusagen?
Ich glaube, bei der Flüchtlingsfrage habt ihr ja damals unterschiedlich entschieden, auch in Wording, oder? Du hast dagegen und er dafür gestimmt, dass Flüchtlinge aus Moria aufgenommen werden?
Ja, da ist einmal Resolution einmal gegangen. Wir diskutieren doch auch sehr, sehr viel und fangen da kommunalpolitisch irgendwo an, aber ich nehme auch immer aus den Gesprächen viel mit und oft leistet man auch daheim Überzeugungsarbeit für das, was man macht.
Wie ist das, weil wir kennen das ja auch ein bisschen, wenn man so einen Job macht, der einfach von vielen Leuten schon nicht mehr so auch verstanden wird, alleine wie viele Stunden wir unterwegs sind, wie anstrengend das es manchmal ist, wenn du einen Tag um 4 ins Bett gehst, am nächsten Tag stehst du um 8 wieder auf und
co. Ist habt ihr Party als oder?
Ja, genau, das glauben die Leute natürlich immer und die Leute verstehen das dann oft auch gar nicht mehr, was wir alles machen.
Dann
schauen wir
sich stolz dann, oder?
Ja, genau. Aber wie ist das bei dir, verstehen deine Freunde und deine Eltern noch genau, was du machst? Maske hinnen, die das auch akzeptieren und nachvollziehen, weil ich nehme mal an, das ist ähnlich wie bei uns, dass der Kontakt mit den Familie, mit der Familie und mit den Freunden immer weniger wird auch, oder wenn man so einen Job macht.
Schau, aber die qualitätsvolle Zeit, die wird natürlich mehr. Also ich schaue, dass ich trotzdem nach wie vor meine Mädelsabende mache oder wie gesagt, da muss ich Proben gehören für mich da ganz, ganz wichtig auch dazu oder dass ich mit meinen Leuten von daheim einmal wirklich ganz normal fortgehe und nicht als Staatssekretärin zu irgendeinem offiziellen Teil oder zu irgendeiner Segnung sozusagen auch eingeladen wäre. Also das gehört für mich ganz, ganz wichtig auch dazu und ja, im Freundeskreis wie in der Familie.
Jetzt bist du ja für die Jugend zuständig. Wir merken das extrem bei unseren Betrieben mit dem Personal, dass sich da gerade einiges verändert hat. Also der Wunsch der Jungen ist ja nicht mehr so viel zu arbeiten, mehr Work-Life-Balance zu haben. Das übertragt sich mittlerweile auch auf uns selber, muss ich sagen. Also es ändert sich, glaube ich, da schon insgesamt was in der Gesellschaft. Was glaubst du, muss man anders machen? Wie wird das weitergehen?
Das Arbeitsmodell vielleicht ausschauen?
Ja, wie sollte das anders ausschauen?
Also ich bin jetzt gerade extrem viel auf Betriebsbesuche und Lehrlingsstammtischen unterwegs, zu denen ich einlade, weil wir gerade auch ein Problem haben, dass wir genug junge Leute finden, die zum Beispiel auch Lehr machen. Und aus sämtlichen Gesprächen auch in die Betriebe nehme ich mir mit, zum einen dieses Thema Work-Life-Balance, aber auch, dass junge Leute gewillt sind, Verantwortung ab Tag 1 zu übernehmen. Also denen, sie wollen auch, dass uns was zutraut wird, ganz einfach auch. Und da ist gerade die Lehre für mich, finde ich, das beste Erfolgsbeispiel, das wir, glaube ich, in unserem Land noch mehr schätzen müssen. Wir werden international beneidet um die duale Ausbildung und dass wir die fleißigsten und gescheitesten Lehrlinge haben, die sämtliche Preise anrahmen, bei den Euroskills, bei den Worldskills, da schaut überall der Medaillenspiegel besser aus, als wie bei den Olympischen Winterspielen.
Die und USA haben uns als Role Model, oder was du sagst?
Genau, in die USA sind jetzt schon Verträge unterzeichnet worden.
Role Model.
Wie wir im Mühlviertel so schön sagen, genau. Vorbilder. Ja.
Retourkutschen.
Die schauen sich ganz einfach dieses Modell auch ab und es hat einen Grund, warum wir in Österreich die zweithöchste Jugendbeschäftigung in ganz Europa haben. Das ist ganz einfach auch die Lehre und darum ist mir auch wichtig, in meiner Arbeit als Jugendstaatssekretärin fleißige Lehrlinge zum Beispiel auch immer vor den Vorhang zu holen und zu sagen, wir Junge haben was drauf, wir übernehmen Verantwortung, wir haben die beste Ausbildung, die auch nach der Lehrabschlussprüfung weitergeht. Dann hast du nicht bis zur Pensionierung selber Betrieb, sondern genau dann beginnt eigentlich der Startschuss für eine weitere Karriere, auch fürs Selbstständigmachen. Lehrlinge sind die Arbeitgeber von morgen und das ist mir auch wichtig, dass wir gerade in Zeiten, wo die Rede viel von Krisen ist, wo Klimakrise begonnen bis hin zu Corona, Lockdowns, die psychische Gesundheit jetzt Gott sei Dank sehr in den Fokus auch rückt. Dann haben wir einen Krieg mitten in Europa, das macht ja was mit den jungen Leuten. Aber wir müssen von dieser Generation Krise zur Generation Zuversicht auch irgendwo kommen und dass man junge Leute was zutraut und dass man es vor allem ermutigt, das was machen. Ob das jetzt Selbstständigwerdung ist oder ganz einfach mit anzupacken, wenn es was zum Anpacken gibt, geht genauso im Ehrenamt da weiter. Das muss ganz einfach jetzt im Vordergrund erstehen.
Naja, aber die Leute wollen ja weniger arbeiten. Mehr oder weniger,
geht sich das überhaupt aus? Können wir dieses Bruttoinlandsprodukt halten und den Wohlstand?
Was hältst du vielleicht von einer ideologisch vielleicht von einer anderen Ecke kommenden Idee eines Grundeinkommens? Ist das ein Modell für dich?
Ich kann dem nichts abgewinnen, gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir ein massives Ungleichgewicht da am Arbeitsmarkt haben. Jetzt nur mal auf die Lehrlinge auch bezogen. In Oberösterreich haben wir die Situation, dass sich ein Lehrstellensuchender zwischen 3 offenen Lehrstellen aussuchen kann, welchen Lehrberuf er ergreift. Und wir schauen auch, dass wir die Ausbildung immer am Zahn der Zeit erhalten. Also junge Menschen in Beschäftigung zu bringen, ist das Wichtigste, was wir mitgeben können. Weil nur dann haben sie eine Perspektive fürs Leben. Und jeder Tag, wo ein junger Mensch in Arbeitslosigkeit ist, ist ein verlorener Tag. Und Gott sei Dank haben wir da auch durch Jobcoaching und vieles mehr, viele ordentliche Programme, dass wir die Beschäftigung hochhalten können, weil das ganz wichtig ist für die Weiterentwicklung von jungen Leuten.
Aber das heißt, stundenmäßig, glaubst du, muss es trotzdem ungefähr bei den 40 Stunden bleiben, dass der Wohlstand auch da bleibt, wo er ist?
Ja, definitiv.
Warum? Wer hat jemals gesagt, dass wir 40 Stunden arbeiten müssen?
Viele sind es eh 38,5.
Naja, aber wer sagt, dass das gesund ist? Warum sollten es nicht weniger sein? Also diese Frage ist wirklich so ganz
Haben sie jetzt gerade durch die letzten 2 Jahre doch die Arbeitsmodelle auch enorm verändert. Also ich glaube, dass das durchaus auch eine Chance sein kann, dass man gerade die Dinge Work und Life auch wieder besser vereinen kann, wenn man das will. Ich habe in meinem Bekanntenkreis Beispiele, die gesagt haben am Anfang, jawohl, jetzt gehen wir mal Homeoffice machen in einer Branche, wo es vorher vielleicht undenkbar war, aber die dann relativ schnell draufgekommen sind, ich will das nie mehr wieder haben. Homeoffice, ich will mein abgetrenntes Büro haben und heimkommen und auch wenn ich Stau stehen muss. Und andere sagen, jawohl, das ist voll super, dass ich Familie, Studium vielleicht auch noch nebenbei und Ehrenamt unter den Hut bringe und nicht dauernd pendeln muss. Also ich glaube, wir müssen ganz einfach flexibler werden in den Angeboten, die der Arbeitsmarkt ganz einfach ergibt, die die Betriebe geben, die die Arbeitsplätze schaffen.
Also sprich, eine 4-Tage-Woche anbieten als Betrieb, oder?
Machen viele schon, ja, weil es oft dann nicht mehr anders geht.
Ja.
Und ja, weil wir auch ein massives Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt auch haben, aber wichtig ist, dass gerade jungen Leuten was zutraut wird und dass man Verantwortung übernehmen kann.
Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, ein bisschen das System flexibler machen, ein bisschen anpassen. Man muss ja dazu sagen, die ÖVP steht im Moment als System nicht besonders gut da im Vergleich zu Zeiten, die es schon gegeben hat. Also die ÖVP steht eigentlich in die Umfragen so schlecht da wie selten zuvor. Willst du oder was siehst du an dem System ÖVP, das geändert gehört auch in Zukunft, dass die Partei wieder Nummer eins wird, ganz klar und nicht so in Frage steht wie jetzt im Moment?
Ich glaube, die riesengroße Herausforderung, die wir haben, ist die allesamt, nicht nur als ÖVP, sondern alle Parteien und genau auch so die Opposition, dass wir das Vertrauen in die Politik wieder zurückgewinnen können. Und das ist ein extrem schwieriger Prozess. Das ist ja getrieben von irgendwelchen Umfragewerten in der Zeitung. Das ist getrieben von Hickhack, das zum Teil passiert, oder Anschuldigungen, die ganz einfach medial auch ausgetragen werden, bevor irgendwelche Gerichte zuerst einmal entscheiden. Und das ist in Wahrheit das, wo ich auch meine Arbeit hinlegen will, weil wenn wir das Vertrauen gerade bei den jungen Leuten auch wieder steigern wollen in Politik, dann müssen wir auch was weiterbringen. Dann müssen wir die Dinge, die wir ankündigen, am Boden bringen. Dann müssen wir die Dinge, die wir in einem Regierungsprogramm drinnen haben, umsetzen. Und ich bemühe mich für meinen Teil, die Dinge auch umzusetzen. Uns ist vieles gelungen bereits, ob das Bestellerprinzip bei Maklergebühren ist, ob das der Bereich mentale Gesundheit ist, wo wir ein eigenes Paket gesund aus der Krise mit 13 Millionen Euro gemacht haben, dass es kostenlose Therapieplätze gibt, im Bereich junges Wohnen, wo was weitergeht, im Bereich erneuerbare Energien, Mobilität und.
Aber es gibt doch sicher auch Punkte oder einige Punkte, die andere Leute wichtig sind, die nicht umgesetzt werden können, oder? Weil immer alles umsetzen kann man ja auch nicht, oder?
Ja, schön war's, aber wichtig war, dass wir sich auf das konzentrieren, dass wir was weiterbringen für die Menschen, die in unserem Land ganz einfach auch leben. Und ich mache mir keine Sorgen darum, dass gerade die Dinge, die als Vorwürfe jetzt gerade auch im Raum stehen, dass das nicht die Gerichte ordentlich aufklären.
Haben da auch deiner Meinung nach die Medien viel Schuld an dem, dass quasi dieses Hickhack auch so ausgetragen wird und dass dieser Vertrauensverlust in die Politik auch von den Medien mit unterstützt wird?
Nee, ich glaube, den Vertrauensverlust, also was den Vertrauensverlust betrifft, müssen sie alle Politikerinnen und Politiker an der Nase nehmen, weil die tragen ja schlussendlich diese Streitigkeiten leider medial auch aus. Und das war für mich damals 2017 eigentlich auch der Grund, für den Nationalrat zu kandidieren, weil mir das angegangen ist in einer großen Koalition, wie wir es bis dorthin gehabt haben, dass man sich immer über die Zeitung ausgerichtet hat, was man vom anderen hält, von einem Vorschlag oder von der Person sogar. Das finde ich sogar gänzlich entbehrlich. Mhm. Es soll immer um die Sache dann am Ende des Tages auch gehen. Und da müssen sie alle an der Nase nehmen, weil das Klima ist nicht vertrauenserweckend und die Diskussionen, wenn man sich im Parlament da anhört, aktuell, da muss jeder seinen Beitrag leisten, ganz einfach. Und diese Kommunikation, sie losgelöst von dem, was inhaltlich ohnehin die Gerichte aufklären in unserem Land.
Wo nimmst du die Motivation her? Also ihr werdet ja alle jeden Tag euer Bestes geben aus Team, aus Regierungsteam. Und das kommt ja wahrscheinlich relativ selten dann im medialen Echo auch so zurück. Also du kriegst ja meistens immer nur das, was nicht funktioniert oder was nicht passt.
Kriegst immer eine am Deckel.
Wo nimmst du da eigentlich die Motivation oder die guten Momente her?
Ich schaue, dass es viele gute Momente ergibt, indem man die Dinge ganz einfach auch umsetzt und vorantreibt. Also indem man ganz einfach auch Erfolge feiern kann. Ich lese kein Twitter. Ich glaube, das trägt auch immens dazu bei, dass es einem besser geht.
Also zwar selbst Schutz, ja.
Ja, und was mir viel wichtiger ist, als irgendwelche Tweets, die abgesetzt werden, sind die Dinge, die die Leute sagen daheim. Oder wenn man draußen unterwegs ist. Die Rückmeldungen, die man durchkriegt, die sind so viel mehr wert, wenn man im direkten Gespräch ist und da eine Rückmeldung kriegt. Und die kann natürlich auch kritisch sein. Gehört ja dazu. Aber genau dafür bin ich ja auch da, dass ich genau das auch mitnehme nach Wien. Und darum ist es mir so wichtig, dass ich nicht nur im Büro bin, im Bundeskanzleramt, sondern auch in die Bundesländer draußen.
Was Positives Ja. Höre ich gerade.
Ja, und wir nehmen uns auch was mit, nämlich ein neues Kaiserbier. Hier kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Prost. Wir stoßen an. Tschüss, wir sind eh schon gut
abgestimmt. Wir haben auch dasselbe Ziel gehabt.
Ja, wir haben dasselbe Ziel gehabt. Der Frühstück mit Bierwagen ist immer so der Moment, wo man über, und das ist bei dir ja noch nicht so lange her, Jugendsünden, Rauschgeschichten, über irgendwelche lustigen Momente, die da mal passiert sind. Irgendwas, was einmal witzig war. Erzähl uns vielleicht auch irgendeine lustige Rauschgeschichte, die einmal irgendwie im Zusammenhang mit deiner politischen Karriere war oder so. Gibt's da was?
Ich war furchtbar brav in meiner Jugend.
Ja,
ich bin bald in die Politik eingestiegen.
Wie ist das eigentlich? Kannst du das Fortgehen genießen? Kannst du dich gehen lassen?
Ich genieße das generell voll, das Aussehen. Und natürlich, wenn ich mit meinen Späßeln nächste Woche aufs Bezirksmusikfest gehe oder übernächste Woche aufs Woodstock fahre, und meinen Urlaub da sozusagen einmal 4 Tage im Innviertel verbringen, dann gehört das für mich genauso dazu wie im Leben eines jeden anderen 27-Jährigen auch.
Aber jetzt wollen wir schon noch irgendeine Rauschgeschichte erleben. Irgendwas, was für alle anderen lustig war, nur für die nicht, was dich voll geschaumt hast. Hast
du mir bei einer Rede voll verrät oder so?
Oder hast du mal einen Hänger gehabt?
Das falsche Wort gesagt oder den falschen Ort?
Oder hast du mal ganz anderes Lied gespielt wie die anderen Musikerböden?
Muss ich durch peinlichen Geschichten kramen. Ich habe die wirklich gut verdrängt in meiner Erinnerung. Nein, aber ich habe am Freitag zum Beispiel Musiprobe gehabt. Ich gehe ja gerade bei 2 Musikerböner mit in der Nachbargemeinde Goldwert. Auf die sekt sie jetzt gerade von der Sumbeng aus. Und bei mir daheim in Walding. Und ich bin mir bei der Marschprobe massiv vergangen, weil ich dort und da eine andere Position zum Gehen gehabt habe. Aber
gut, das sind überschaubar dramatische Jugendsünden.
Ich müsste das Ganze durch Fotos anregen lassen.
Okay, wir werden das
Gott sei
noch
Dank, Gott sei Dank ist dieser Podcast.
Wir werden das hoffentlich noch anregen, nachreichen irgendwann.
Wir sind hoffentlich dabei einmal.
Kommen wir mal zur wichtigsten Frage. Naja, du kannst das schon denken. Wenn man Claudia Blackholm auf Google eingibt, kommt im Profil, in der Kronenzeitung und in auch vielen anderen Medien immer wieder die weibliche Frau Sebastian Kurz. Das hörst wahrscheinlich eh oft. Dein Blick sagt, okay,
nein,
es nervt.
Die Ersten, die,
es nervt
die das
mich
Thema
auch schon. Aber natürlich sind Parallelen zu erkennen. Und also mir taugert's, wenn du einmal Bundeskanzlerin wirst. Wie schaut da, gibt's da schon einen Plan? Weil du zuerst gesagt hast, du hast noch nicht so viel Plan, aber ist das ein Ziel, wo du sagst, auf das arbeite ich hin, oder das kann ich mir sehr gut vorstellen?
Also mir geht's gar nicht so sehr darum, welche Türschüttel ich im Bundeskanzleramt habe. Mir geht's darum, dass ich die Sachen auch weiterbringen kann und mich zu 100%.
Das Büro ist wichtig.
Das Team ist ganz einfach wichtig, das auch dahinter steht. Nein, mir geht's tatsächlich darum, die Sachen auch weiterzubringen. Das sind die Ziele meiner politischen Agenda, wenn man so will.
Aber lässt sich natürlich als Bundeskanzler leichter wie als Staatssekretärin, oder?
Ja, du, ich sitze direkt im Bundeskanzleramt, bin jede Woche im Ministerrat und schaue, dass ich gerade für junge Themen auch was vorantreibe in diesem Land und Tempo mache für unsere Anliegen, weil es gerade jetzt in den letzten 2 Jahren extrem viele Punkte gibt, wo die Jugend da zurückstecken hat müssen. Jetzt kommt bei mir auch der Zivildienst zum Beispiel dazu.
Ausschließen tust du es nicht, dass du mal Bundeskanzlerin wirst, oder?
Ich habe in meinem Leben bisher keine politische Funktion geplant und mir geht es wirklich nicht ums Durchschütteln, mir geht es darum, dass ich was weiterbringen kann. Okay. Und ich bin da sehr zufrieden, jetzt gerade als Staatssekretärin für die Jugend zuständig zu sein. Aber was ich garantieren kann, ist, dass ich nicht in der Politik in Pension gehen werde.
Okay.
Wenn du Bundeskanzlerin wärst, was würdest du sofort umsetzen?
Das, was ich vorher gesagt habe, dass wir Wohnen entlasten, gerade für junge Leute, also die staatlichen Nebenkosten aufs erste Eigenheim, die sollen wegfallen.
Das ist der allerwichtigste.
Das Message. Ist jetzt, das finde ich, das Drängendste, was auf der Agenda steht. Und dazu kommt für mich auch der Punkt Generationengerechtigkeit, der gerade die letzten 2 Jahre durch die Pandemie enorm auf der Tagesordnung gestanden ist, wo die Jüngeren für ödere und auch für Risikogruppen selbstverständlich daheim geblieben sind und wir gerade dieses Miteinander der Generationen auch nach der Pandemie hochhalten müssen, aber auch da schauen müssen, jetzt in Zeiten einer Teuerung, in Zeiten von Gott sei Dank Entlastungspaketen, aber wo man wahnsinnig viel Geld ausgeben müssen, um einer Inflation nur häufig auch entgegensteuern zu können oder um die Schäden auch irgendwo abzuwenden, die Corona in unserer Wirtschaft hinterlassen hat oder am Arbeitsmarkt hinterlassen hat. Irgendwer muss das ganz einfach auch einmal zahlen und genau. Da setze ich mich dafür ein, dass da immer der Blick der Jugend mit dabei ist und dass wir zu einem vernünftigen Wirtschaften auch im Bundeshaushalt zurückkommen.
Das bringt mich zur nächsten wichtigen Frage. Du hast da auch für soziale Sicherheit mitgearbeitet. Am Regierungsprogramm hast du ja da in den Gremien mitgeschrieben, bist du ja quasi auch in diesem Thema gut drinnen.
Eigentlich steht auf Wikipedia, jetzt denken wir gerade, woher hast du das?
Ja, ich habe natürlich gut recherchiert. Wikipedia.
Ja, damals hat er das Ganze noch Cluster geheißen. Da hat Cluster noch andere Bedeutung gehabt. Das war der Cluster, genau. Soziales und
aber die Inflation, immer, wenn man, du machst Wirtschaftspädagogik und hast vorher Vivi gemacht. Bei Vivi den Kurs habe ich besucht, nämlich den allerersten am Studium, dann bin ich nie wieder in einem Kurs gesessen. Aber da lernt man, glaube ich, wenn die Regierung Geld in die Menge pumpt oder in die Bevölkerung, dann entsteht Inflation. Jetzt haben wir fette Inflation und was wir dann ist, wieder Geld in die Menge pumpen. Was können wir denn nur alles tun, um die Inflation und auch die Teuerung auf lange Frist abzuwehren oder auch für die Jungen, ich zähle mich da ja schon gar nicht mehr dazu, um das Problem auch dann langfristig lösen zu können.
Ja, das Wichtigste sind Entlastungsmaßnahmen. Das muss auf der Tagesordnung und steht ja auch Gott sei Dank jetzt im neuen Entlastungspaket, hast du ja so, Antiteuerungspaket.
Also auf Deutsch auch Steuerentlastung.
Steuerentlastungen. Wir haben in Österreich eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten.
Vor allem auf die Arbeit, warum da wir das nicht schon längst?
Mit knapp über 40%, und genau deswegen schaffen wir jetzt zum Beispiel auch die kalte Progression ab. Also dass man sich vor einer Gehaltserhöhung beispielsweise auch nicht mehr fürchten muss, dass man sich dann nachher, was ja komplett absurd ist, weniger leisten kann durch die Inflation, weil man halt eine Steuerstufen höher klettert. Und das ist was, das wird Gott sei Dank auch umsetzen, diese Abschaffung der kalten Progression. Und das sind viele kleine Maßnahmen, die uns da ans Ziel führen. Es war auch der Familienbonus, den wir jetzt nach und nach immer wieder auch erhöht haben. Ist, finde ich, ein ganz wichtiger Beitrag, dass wir gerade die Menschen entlasten, die arbeiten gehen, nebenbei eine Familie auch noch haben, für die sie sorgen. Gerade Menschen mit Kindern, die gehören da auch ganz vorne dazu, die entlastet gehören. Und darum gehören für mich Entlastungsmaßnahmen immer als Schritt eins, bevor man frisches Geld, mit frischem Geld die Inflation erst recht befeuert.
Du traust dir ja auch oft so Tabuthemen anzugreifen. Zum Beispiel, ich glaube, für Homosexuelle die Blutspendemöglichkeit, wo du sicher auch parteiinternen wahrscheinlich zum Teil Widerstand gehabt hast. Wie wichtig ist es, dass du da die eigene Partei immer aufmischt? So ein bisschen?
Ja, für mich war das Thema ganz logisch, dass das ewig gestrig ist, dass wir dieses Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer endlich auch abschaffen. Und ich habe mit viel Ärzte und Wissenschaftler geredet und mir hat das keiner begründen können, warum das nach wie vor so ist. Ganz im Gegenteil, viele haben gesagt, du, eigentlich gehört das eh schon weg, gemacht gehört es halt einmal. Und das haben einige Gesundheitsminister immer wieder angekündigt auch. Und ja, ich habe das dann mal den Stein ins Rollen gebracht, weil ich mit meinem Team Blutspenden gegangen bin und bei uns tatsächlich dann auch drei Leute nicht spenden haben dürfen. Weil es de facto ein gänzlicher Ausschluss von homosexuellen Männern ist. Du darfst die letzten 12 Monate, hast bisher keinen Sex mit einem anderen Mann haben können und das schließt de facto alles aus. Und wir haben dann extrem viel Leute auf Instagram geschrieben, die gesagt haben, hey, ich lebe seit Jahren in einer homosexuellen Beziehung, mein Spätzle ist heterosexuell, der darf problemlos Blut spenden, egal wie oft er wechselt, und das versteht keiner, warum er jetzt ein größeres Risiko darstellen soll. Und ja, da habe ich natürlich auch parteiintern die Allianzen schmieden müssen, aber ich bin froh, dass am Ende des Tages eine neue Verordnung ausgeschaut hat und dass wir diese Sache jetzt auch endlich zum Guten lösen haben können.
Aber solche parteiinternen heiligen Kühe, gibt es da nur ein paar, die du unbedingt angreifen willst?
Hättest du ein paar Vorschläge?
Weiß ich nicht, ist Homo-Ehe schon erlaubt?
Ja, Homo-Ehe schon.
Okay. Homo ist schon gut. Schon lange erledigt. Was mich nur interessiert, Claudia, bei meiner Recherche, bin ich sogar auf deine Nebeneinkünfte aus diversen Jahren gestoßen, die du dir dazu verdient hast. Von dir ist quasi ein ziemlicher Striptease im Internet. Also von dir wird ziemlich viel preisgegeben, schon als junge Politikerin, hast du angefangen mit 16. Und dein offensichtliches Leben liegt quasi im Internet frei verfügbar auf. Ist das nicht auch manchmal ein Problem? Hast du dir das einmal Gedanken gemacht oder bist du einfach sowieso in das eingewachsen? Oder hast du nicht gedacht, eigentlich ist das schon ein bisschen zach, wenn sogar die Leute genau auf den Cent wissen, was ich verdiene und was ich Nebenverdienst gehabt habe und wo ich was verdient habe? Und ich meine, das ist für viele Österreicher das heiligste Geheimnis, über das reden wir nicht. Und bei dir liegt eigentlich alles, nicht nur das, sondern ganz viele andere Informationen auch im Internet auf.
Ja, ich stehe ja generell für Enttabuisierung, also passt das auch in der Hinsicht. Nein, aber Spaß beiseite. Natürlich ist das was auch in meinem Freundeskreis dann oft über Thema ist, naja, macht man das schon so, das in der Öffentlichkeit stehen und dass die Leute alles über einen wissen und ständig auch was verbreiten können über einen, über Twitter, über Facebook, über alle möglichen Kanäle. Und in Wahrheit ist ja das auch oft der Grund, warum viele sagen, naja, Politik möchte ich eigentlich eher nicht machen. Und darum sehe ich mir Aufgabe dann eher darin, dass ich junge Leute ermutige und sage, ja, es ist trotzdem wichtig, dass wir engagierte junge Leute haben. Gerade junge Leute, die auch Verantwortung übernehmen, die quasi einer Zukunft selber mitgestalten und das auch in die Hand nehmen selbst, ja.
Ich, Ja.
Hast du Angst vor solchen Spins, dass andere Parteien irgendwelche Schmutzkübel-Sachen von dir ausgraben?
Ich glaube, das ist ja oft auch der Grund, wieso viel gute Leute nicht mehr bis ganz auf in die Politik wollen, weil ja so viel Schmutzkübel gewaschen werden. Ich meine, das ist ja... Da, mich würde das gar nicht interessieren, weil bei mir war es noch 5 Minuten vorbei. Ja,
bei mir noch schneller.
Gott sei Dank habe ich so jung in der Politik angefangen, da habe ich bekanntlich noch keine Jugendsünden.
Okay, also du musst mal mit 16 in der Politik anfangen, dass man ganz aufgekommen. Und wenn man von vornherein weiß, wenn ich mal Bundeskanzler werden will, dann darf ich nicht jetzt zaufen gehen, sondern muss ich daheim sitzen bleiben.
Alles mit Maß und Ziel.
Okay.
Ja. Nein, aber oft ist es so, wirst du im Wald reinschreist, du kommst zurück. Und wenn du selben recht polarisierst oder selben auf einer persönlichen Ebene andere Leute kritisierst, ja natürlich kannst du dann auch damit rechnen, dass du so auch zurückkriegst. Und ich versuche mich in sämtlichen Kritiken und generell in meiner Arbeit immer auf das Sachliche auch zu beziehen und das so im Vordergrund stehe. Mich können die Leute gerne wegen meiner Meinung kritisieren und das wünsche ich mir auch, dass ich da immer laufend Rückmeldungen kriege, aber alles andere halte ich für absolut unnötig.
Wie schafft man das, dass man da so echt bleibt, also authentisch als Person?
Ja, weil
das stelle ich mir nämlich wirklich schwierig vor.
Also im Profil ist eine Zeile drin gestanden, wo eine alte Dame einmal gesagt hat, so ganz ist das noch nicht klar, was sie will und wo sie hin will und ihr Profil ist noch nicht ganz fertig quasi. Weil man dachte, so muss man mit 27 genau in jedem Lebensbereich ein Profil haben, wo ich genau weiß, was ich sage und was ich tue. Und ich meine, da ist überhaupt kein Spielraum mehr drin, das ist ja auch zach.
Du, mein Profil ist einfach ja so zu bleiben, wie ich bin und mir viele Eindrücke, viel Gespür von den Leuten, viel Meinungen ganz einfach auch und Ideen mitzunehmen und Politik positiv anzugehen. Positiver als es leider bisher oder aktuell der Fall ist. Und das ganz einfach dann auch wieder ein Turbus sein kann für frische, neue Ideen und man einfach auch Politik wieder, ja, positiver vorstellen, dass das, was es in Zeiten wie diesen ist, ja.
Was denkst du, sind so Eigenschaften, die wichtig sind als Politikerin, als Politiker? Oder die dich auch dazu gebracht haben, dass du so erfolgreich bist?
Ja, ich meine, der Klassiker ist immer so ein offenes Ohr. Aber in Wahrheit brauchst du viel Sitzfleisch.
Handwerkszeug.
Viel Sitzfleisch und eine dicke Haut, leider dicke auch oft. Haut, ja. Man muss viel verhandeln können auch. Und mit Leuten unterschiedlichsten Menschen ganz einfach auch können. Ob das
vom Doktor bis zum Putzmann.
Ja, und auch die unterschiedlichsten Charaktere in der Politik, von den unterschiedlichsten Parteien. Ja, auch wenn man mit Meinungen dort und da auch nicht immer übereinstimmt, muss man trotzdem immer einen gemeinsamen Weg finden. Und ja, am Ende des Tages heißt es auch hin und wieder Kompromisse einzugehen. Aber man muss sich immer nachher auch noch in den Spiegel schauen können. Man muss auch nach einer hitzigen Parlamentssitzung oder Ausschusssitzung sich auch nach wie vor die Hand geben können. Und das ist in Wahrheit die wichtigste Eigenschaft, die Politiker brauchen.
Du bist ja Single, was ich weiß, gell? Glücklicher oder nicht glücklicher, sei dahingestellt, das fragen wir gar nicht. Aber wie ist das in so einer Position, wie du die hast? Lässt sich das mit einer Beziehung leicht vereinbaren? 2-3 Tage in Walding, die restlichen Tage in Wien oder irgendwo im Land unterwegs? Ist es da schwierig, dass man eine Beziehung führt?
Es ist sehr abwechslungsreicher Job und oft beginnt mein Tag irgendwo in einem Bundesland oder in Wien oder daheim in Oberösterreich. Das ist recht unterschiedlich. Ich lebe eigentlich seit 4 Jahren nur aus meinem Koffer und habe seit 4 Jahren meine Toiletttaschen nicht mehr ausgepackt. Aber mir taugt gerade das auch recht. Also ich habe es jetzt eh schon oft genug gesagt, also gerade dieses Aussiehkämmer und abseits von Wien einfach Eindrücke auch zu sammeln und immer das auch mit konstruktive junge Leute zum Tor haben.
Das war jetzt die Politikerantwort und jetzt wollen wir noch das wissen,
wie es ja,
beziehungsmäßig ausschaut. Ist das?
Es lässt sich definitiv vereinbaren, ja.
Schon.
Und gibt Gott sei Dank viele gute Beispiele auch in der Politik.
Mhm. Und sucht man sich dann auch einen Politiker, jemanden, der versteht, wie dieses Leben ist, das man führt? Oder sagst du, eigentlich möchte ich lieber einen Bauern und einen Blasmusikanten von Walding?
Also bei meinem Freundeskreis ist so, ich suche mir gerade auch immer den Kontakt zu meinen Späßeln von daheim, weil es mir auch wichtig ist, dass ich mit Leuten zum Tag habe, wo ich auch nicht weiß, was die wollen, wo es mir auch wurscht ist, was die wollen. Das ist bei meinem Freundeskreis Gott sei Dank so und das ist genau das, was am erdet. Also ich genieße schon auch die Zeiten, wo ich nicht über Politik reden muss.
Mhm. Er muss die Tuba spielen können.
Nein, oder er ist Schlagzeuger und kann den Takt vorgeben.
Ja, genau.
Wie glaubst du, ist nicht so, dass das Politik immer mehr personenabhängig ist? Also dass es weniger schon fast um Inhalte als um die Person, die
oder
vorne
um die
steht
Partei, ja.
Und den Spitzenkandidaten geht? Kandidatin, Kandidat.
Also mir ist immer das Wichtigste, dass die Meinungen und die Ideen im Vordergrund stehen und dass man immer bewertet wird nach dem, was man vorhat.
Aber das ist ja nicht so, oder?
Und das ist leider nicht so. Und darum glaube ich auch, wenn wir auch dieses Thema Vertrauen in die Politik nochmal ansprechen, dass es weniger eine Politikverdrossenheit ist, sondern zum Teil manchmal eine Politikerverdrossenheit. Also dass schon auch um die Persönlichkeiten dort und da geht und sich jeder an der Nase nehmen muss. Dass man da wieder was zum Positiven bewirken. Ja, ich für meinen Teil leiste diesen Beitrag.
Was uns noch interessiert, ich habe dir vorhin auf WhatsApp geschrieben, das ist ja in der ÖVP auch nicht ganz ungefährlich, dass man...
Was hast du denn geschrieben?
Nein, ich habe natürlich nur seriös geschrieben.
Oder nur, dass es diese verspäten?
Ja, dass man sich mein Kollege Karl verspätet.
Mein Karl?
Ich hab keine Dickpics geschickt und ich habe keine Orgen.
Aber ich habe dir meine Adresse dann nur geschickt, also ich hoffe, dass unser Chat nie veröffentlicht wird.
Ja, stimmt, dann ist der Adresse
sonst drin. Sonst stehen wir bei der nächsten Garagenparty wegen mehr Leute.
Aber ja, Kommunikation und WhatsApp und Co., das war natürlich in der Partei ein großes Thema. Wie handhabst du das? Man muss ja, und das verstehe ich ja auch, und das verstehe ich in jeder Partei auch, manchmal Sachen kommunizieren, die nicht einfach jeden was angehen. Kann man das heute noch irgendwie machen, ohne dass man Angst haben muss, dass das vielleicht in 5 Jahren irgendwo in einem Chat auftaucht? Weil man muss ja dazu sagen, die Chats, die veröffentlicht worden, sind da wieder kritisiert, was vor 3, 4, 5 Jahren war. Also du musst dir jetzt schon 5 Jahre vier denken, wenn du eine Nachricht schreibst.
Also ich bin da wie viele andere junge Leute auch, nämlich dass ich lieber schreibe, als was ich telefoniere. Das kriegt man auch immer mehr mit. Ja, und du hast mir auf WhatsApp geschrieben, also schreibe ich dir auf WhatsApp zurück. Ich hätte da auf Signal zurückschreiben können, aber ich glaube, das war eher verwirrend gewesen.
Okay, aber also Signal deswegen, weil das quasi dann nicht nachvollziehbar
ist. Ja, ich hätte auch rufen können. Oder auf Instagram Direct Message schreiben können. Also man ist eher auf sämtliche Kanäle erreichbar und ich finde, das macht es auch gerade als Politiker aus, dass man erreichbar ist für Leute. Und das kann man eh oft auf die Kommunalpolitik auch ein bisschen projizieren. Für einen Bürgermeister ist selbstverständlich, dass er an einem Sonntag nach der Kirche im Wirtshaus beim Stammtisch sitzt und sich die Sorgen und Anliegen der öderen Leute anhorcht. Und heutzutage ist mindestens genauso wichtig, gerade für einen jungen Politiker, dass man auch da erreichbar ist für junge Leute. Und das wird einfacher gemacht wie nie zuvor.
Instagram, Facebook und Co.
Durch soziale Medien.
Machst du?
Mache ich zum Teil selben. Mhm. Zum großen Teil.
Machst du viele Videos? Und Social Media ist überhaupt ein großer Teil jetzt. Ich habe es gemerkt, jetzt seit du Staatssekretärin geworden bist, ich bin ja vorher auch schon gefolgt, aber seit Staatssekretärin...
Du bist ja.
Ja, ich bin der, ja. Ist schon noch mal einiges mehr geworden, deine Social Media Affinität und was du alles preisgibst und wie du das machst. Da hat sich schon noch mal einiges getan, muss man sagen. Das ist auch dein Sprachrohr, oder?
Es ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, dass man viele junge Leute erreicht, nämlich in beide Richtungen. Also sowohl das, was wir im Ministerrat jeden Mittwoch beschließen, da schaue ich, dass ich ein kurzes Reel dann auch mache, wo ich einen am Weg vom Ballhausplatz 1 zum Ballhausplatz 2 sozusagen auch kurz sage, was wir jetzt gerade beschlossen haben. Das ist die eine Möglichkeit und die andere ist, dass wir ganz unkompliziert junge Leute auch schreiben. Wie es zum Beispiel im Jänner die große Diskussion war, ob jetzt die mündliche Matura heuer wieder verpflichtend sei, so oder nicht. Da haben wir extrem viele junge Leute geschrieben, gerade auf Instagram oder auf TikTok, ganz viele Fragen. Und das taugt mir, wenn es so unmittelbar und ohne irgendwelche Spompanadeln und formal du eine Rückmeldung kriegst, wo die Leute sagen, hey Claudia, schaut sich das nochmal an oder das finde ich nicht gut oder ja super, endlich, dass die Matura wieder so stattfindet, wie es war oder keine Ahnung. Also das gibt mir einfach auch so eine unmittelbare Möglichkeit, dass mir Leute einfach schreiben können und zurückmelden können und ich auch denen eine Rückmeldung geben kann.
Und wie ist dann das Verhältnis zu normalen Medien oder zu den älteren Medien, zum Fernsehen, zum Radio, zu der Zeitung auch? Wie?
Ja, bleibt da hin und wieder nicht aus.
Bleibt da hin und wieder nicht aus. Für die gesamte Durchdringung in der Bevölkerung brauchst du irgendwie in Wirklichkeit alle Medien. Aber die Medien.
Ah, Podcasts offensichtlich.
Ah, Podcasts, genau. Aber die Medien ziehen einen dann ja auch ziemlich schnell durch den Kakao. Du hast ja auch die ein oder andere Diskussion gehabt. Jetzt hat es, glaube ich, geheißen, die Staatssekretärin der Landjugend, weil du halt quasi gesagt hast, man sollte bis 30er Kind Haus und Baum pflanzen. Da haben sie die gleich durch den Kakao gezogen. Nimmt man sich sowas dann auch persönlich? Hat man dann auch ein bisschen an Hass auf so Medien, auf so klassische?
Nein, also ich lasse mich von sowas absolut nicht irritieren, was dort oder da auch über mich geschrieben wird. Und gerade wenn es um die Sache geht, dann nehme ich das ja sogar mit einem Schmunzeln entgegen, weil ich weiß selber genau, wie ich das gemeint habe, wie ich das gesagt habe, nämlich dass das keine politische Ankündigung war, sondern dass ich einen meiner Vorgänger in der jungen ÖVP verabschiedet habe, indem ich ihm einen Baum geschenkt habe, weil ich gesagt habe, ein Kind hat er schon und ein Haus hat er auch schon, einen Baum hat er noch nicht gepflanzt. Und das, also man darf es ja manchmal nicht immer zu ernst nehmen in der Politik, muss auch bereit sein, selbstironisch oder mit Augenzwinkern die Sachen auch entgegenzunehmen. Ja, und so etwas Schlimmeres passieren, als wie das mit Leid abstempeln als Staatssekretärin für die Landjugend, weil auch gerade die Perspektive von jungen Leuten, die am Land aufwachsen, extrem wichtig ist. Es hat nicht jeder U-Bahn direkt vor der Haustür, gerade in Mobilitätsfragen oder auch in Beschäftigungsfragen. Mhm. Habe ich am Land genau dieselben Möglichkeiten und Chancen wie ein junger Mensch, der in der Stadt aufwächst. Und genau die Fragen können ja auch in der Politik beantwortet. Mhm. Darum nehme ich das sogar dankend an, diesen Vergleich.
Zum Ende hin kommend, wie siehst du die Zukunft? Wie siehst du unsere Welt in 20 Jahren? Die Arbeitswelt, da haben wir vorher schon ein bisschen drüber geredet. Glaubst du, dass vieles von Automatismen, Robotern übernommen wird, wir weniger arbeiten müssen? Oder sollen wir das gar nicht?
Ich hoffe, dass ich auch meinen Beitrag leisten habe können, dass wir in einer besseren Welt in 20 Jahren sind und dass wir vor allem die Chancen, die uns die Digitalisierung auch gibt oder die uns gezwungenermaßen, Gott sei Dank, auch irgendwo der Klimawandel gibt, dass wir die ganz einfach auch ergreifen und da schleunigst auf Innovationen auch setzen, junge Leute ermutigen, innovativ zu werden, ihre Ideen umzusetzen, weil ich immer wieder auch begeistert bin, wenn ich in Betriebe rauskomme oder zu Matura-Projektpräsentationen, wie es vor ein paar Wochen der Fall war. Wenn man sieht, was 18-, 19-Jährige schon während der Schulzeit zusammenbringen, wo ich mir denke, so, okay, jetzt müssen die leider nur zum Bundesheer, zum Zivildienst oder studieren oder sonst was. Hoffentlich bringen sie das nachher am Boden, weil wir brauchen mehr von diesen Klassenideen von jungen Leuten. Und das wünsche ich mir ganz einfach für die Welt in 20 Jahren, dass junge Leute das Handwerkzeug haben, dass sie sich verwirklichen können und dass sie einen Beitrag leisten können, für Digitalisierung, gegen den Klimawandel und für mehr Innovationen in unserem Land.
Am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Wordrap, kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier Wordrap.
Vor diesem Interview war ich das letzte Mal richtig nervös. Oder vor dieser Situation, vor dieser Rede.
Ah, beim JVP-Landestag.
Ah ja, genau.
Welche Geschichte hättest du jetzt erzählt?
Ich glaube, ZIP-2-Interview.
Ja, das war schon so lange her, da war ich dazwischen schon ein paar Mal nervös. Okay.
Aber wie war das für dich kurz davor? Also?
Ich habe nach 6 Jahren die junge ÖVP Oberösterreich übergeben, letzte Wochen. Und das ist trotzdem eine Organisation, die mir einfach in diesen Jahren enorm ans Herz gewachsen ist, besonders die Leute. Und es ist irgendwo auch schön zum Sehen, wenn man ja mit jungen Leuten, die vor Ideen sprühen, die konstruktiv sind in der Politik, auch zum Dorn hat.
Und vor einem ZIP-Interview?
Ja, da bin ich natürlich auch ordentlich nervös. Da gehört diese gesunde Anspannung auch dazu. Nur das treibt dann auch zu Bestleistungen.
Mhm. Jemanden, den ich in der Politik sehr, sehr schätze und bewundere vielleicht ein bisschen sogar?
Mit Vorbilder habe ich es nicht so, aber wenn ich extrem bewundere, ist Josef Ratzenböck, unser Alt-Landeshauptmann. Mhm. Ich habe mit ihm nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 die Ehre gehabt, einmal ein längeres Gespräch auch zu führen, ähnlich wie ein Podcast, wir haben es halt nur per Video gemacht, über alles, was er in der Politik erlebt hat. Und er hat ja wirklich zeitgeschichtlich alle Phasen erlebt, von der Nachkriegszeit bis hin zum Beitritt zur Europäischen Union, wo dann auch noch der Fall des Eisernen Vorhangs und diese Dinge davor passiert sind. Einfach extrem spannend, wie man das als verantwortlicher Politiker gerade auch in Oberösterreich voranbringt und als Chance ganz einfach auch sieht.
Was hast du von ihm mitgenommen? Gibt es irgendeinen Satz oder einen Sager, was du sagst? Das?
Ich habe mir von ihm einfach mitgenommen, dass man immer dieses Miteinander suchen muss oder den kleinsten gemeinsamen Nenner, gerade wenn es um unterschiedliche Parteien auch geht und dass man immer die Hände zueinander reichen kann. Weil ich bin der Überzeugung, wenn es nicht damals mutige Politikerinnen und Politiker gegeben hätte, dann würde vielleicht heute noch im Mühlviertel bei uns Europa aufhören und der eiserne Vorhang noch wie da stehen. Mhm. Also man braucht schon eine ordentliche Portion Mut auch, dass man die Dinge voranbringen kann, die dann später mal in die Geschichtsbücher schenken.
Was möchtest du in deinem Leben unbedingt nur lernen oder erreichen?
Ich möchte unbedingt nur lernen, wie man Motivation findet, eine Diplomarbeit zu schreiben.
Das kann ich auch nicht sagen.
Das war beim Karl ein ziemlich schwieriges Thema.
Aber aus einer schwierigen Geburt kommen die schönsten Kinder.
Ja. Ja, beim Karl war es dann der Antrieb, wie es ich zum Schreiben angefangen habe, hat er sich genötigt gefühlt, jetzt auch mitzuschreiben. Ja.
Naja, ich wollte unter 10 Jahren irgendwie fertig werden, das ist ja knapp ausgegangen.
Okay, dann hab ich sogar noch ein bisschen Zeit. Ja.
Und am Ende von Frühstück mit Bier fragen wir immer noch, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
Ein Frühstück mit Bier hätte ich gerne mal mit Robbie Williams.
Wow.
Ja.
Und da bist du mit
Karl. Und ich hoffe, es ist nicht nur mit Bier, sondern auch mit Mikrofon, weil ich, ja, ich mich schon extrem auf sein Konzert gefreut in München im Sommer.
Cool.
Ich hoffe, das stattfindet.
War ein gutes Konzert, wie wir das letztes Mal gesehen haben.
Ein richtiges Fangirl, ja.
Sehr cool. Mich hätte einmal vorher am Spielen einen Auftritt machen.
Vorband.
Gut. Wir beenden dieses Interview aufgrund unrealistischer Vorstellungen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sagen danke, Claudia. Cheers. Prost.
Danke, dass du nach Wedding gekommen seid.
Danke dir. Ciao.
Bis nächsten Sonntag.
Ja, genau. Same time, same station.
Frühstück mit Bier.